Erneuerung ist etwas, das wir wollen. Aber das Thema heißt, Gott will Erneuerung. Und das ist deswegen eine Verheißung. Er sieht in unser Leben und er möchte gar nicht, dass alles so bleibt. Er sieht auch in unser gemeindliches Leben und will gar nicht, dass alles so bleibt. Gar nicht seine Absicht. Sondern er möchte. Nur ist es so, dass Jesus niemals eine Tür eintreten wird. Er ist immer derjenige, der anklopft und der darum bittet, aufgenommen zu werden mit seiner Führung, mit seiner Veränderung, mit seiner Wegweisung, mit seiner Kraft. Er bittet um Aufnahme. Diese Aufnahme, die kann man ihm gewähren oder die kann man ihm abschlagen. Und ich finde, heute Abend ist eine Zeit, wo der Herr anklopft auf verschiedenen Ebenen und um Aufnahme bittet. Es ist herrlich, was passieren kann, wenn wir Jesus erlauben, uns zu erneuern. Es liegt doch nicht daran, dass er nicht will. Wir müssen es ihm erlauben. Und das ist immerhin eine Herzensentscheidung, die du treffen musst. Und um die er nachsucht, um die Jesus sich bemüht, auch heute Abend. Und wenn es geschieht, dass es zu diesem inneren Kontakt kommt mit Jesus, da wird Unmögliches möglich, das ist ja auch die Jahreslosung. Da wird Unmögliches möglich. Aber es kommt eben auf die Aufnahme an und nicht nur auf ein Hören oder anders ausgedrückt, wenn aus dem Hören kein Gehorchen wird, können wir es knicken. Sondern es braucht immer die tiefe Entscheidung im Herzen. Wo soll es mit meinem Leben hingehen? Wo soll es mit unserem Gemeindeleben hingehen, zu der ich gehöre? Es gibt herrliche Zeugnisse. Ich lasse mich davon immer wieder bewegen. Ich hörte schon im Jahre 91 gab es in Rumänien eine Taufe von 576 Leuten, die alle zum Glauben gekommen waren. Und während die alle ins Wasser stiegen, passierte gar nichts weiter, aber bei denen, die zuhörten, stand plötzlich eine gelähmte Frau aus dem Rollstuhl auf und war frei. Ohne Gebet, ohne spezielle Segnung, ohne alles. Es war einfach eine Atmosphäre der Offenheit, wo Jesus aufgenommen wurde. In einem anderen Fall hat ein Muslim in derselben Gegend das erste Mal in seinem Leben zu Jesus Christus gebetet. Ihn also nicht nur als Propheten angesehen, sondern als Gottes Sohn. Deswegen betet er zu ihm. Daraufhin erwachte seine Schwiegermutter von den Toten. Und als dieses Ereignis bekannt wurde, haben sich 2000 Muslime entschieden, Christen zu werden. Das war der Einbruch des Himmels in eine irdische Welt, die nicht unkompliziert gewesen ist. Auch unser Leben empfinden wir ja als kompliziert in mancherlei Hinsicht. Und ich weiß auch, dass Jesus mit jedem verschiedene Wege geht. Nicht alles verändert sich punktuell. Manches ist auch ein Weg, der zu gehen ist. Auch das ist eine Wahrheit. Aber die Freude, dass es zu Veränderungen kommt, dort, wo wir Jesus heranlassen, die möchte ich heute Abend nicht unerwähnt lassen. Das ist eine Freude. Der Krampf unseres Lebens, der Krampf, der motiviert sich immer da heraus oder speist sich da heraus, dass es Lebensgebiete gibt, an die Jesus nicht ran darf. wo ich ihm gar nicht erlaube, mich zu verwandeln. Vielleicht aus Angst. Der Teufel baut manche Angstbarriere auf in unserem Leben, damit wir gewisse Dinge gar nicht Jesus bringen. Ehemalige Seitensprünge, immer verheimlicht, belasten sie doch die Beziehung. Ehemalige Lügen, ehemaliges Waschen schmutziger Wäsche hinter dem Rücken. Und die Beziehung zu anderen ist nie wieder glatt geworden. Ehemaliges Ausrasten und tätlich werden. Schon lange her, aber nie bereinigt. Das sind die Treibanker, die an unserem Leben dran sind. Denn Sünde verjährt nicht. Deswegen lädt uns doch Jesus ein, sie unter sein Kreuz zu bringen. Frustration über die Gemeinde, jahrelang aufgehäuft, ist sie heute der Treibanker für die Gegenbewegung von Christus weg. Und das sind alles Dinge, wo Jesus sagt, ich bin doch noch derselbe. Ich möchte dich erlösen. Ich bin doch hier, um dich davon frei zu machen. Und das, was Menschen bewegt, sich für Jesus zu engagieren, das ist doch diese Freude des Evangeliums, die dort freigesetzt wird, wo Jesus die Herrschaft gewinnt. Aber er muss sie gewinnen. Und wenn Jesus nicht die Herrschaft hat, dann haben sie andere Kräfte in deinem Leben. Nun habe ich ein Thema, das so formuliert, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich ein Thema in der Heiligen Schrift. Die geistliche Bewältigung von Krisensituationen schafft Erweckung. Ich sag's nochmal. Die geistliche Bewältigung von Krisensituationen schafft Erweckung. Es gibt im Buch der Apostelgeschichte 5 Stellen. An 5 Stellen heißt es, und das Wort Gottes wuchs. Nochmal, das Wort Gottes wuchs. Damit war immer gemeint, dass die Urgemeinde einen geistlichen Schub erhielt und sich viele Menschen in kurzer Zeit für Jesus entschieden. Wenn man sich das nähere und weitere Umfeld dieser 5 Aussagen, das Wort Gottes wuchs, ansieht in der Apostelgeschichte, dann stellt man fest, dass die Urgemeinde jedes Mal eine Krise zu bewältigen hatte und danach gab es einen geistlichen Schub. Es war jedes Mal etwas Konkretes zu ordnen. Es musste etwas in Ordnung gebracht werden oder weiterentwickelt werden, damit der Herr durchkam. Das ist in unserem persönlichen Leben so, egal wie lange wir Christ sind und ob wir es überhaupt sind. Und das ist in unserem Gemeindeleben so. Auf diesen beiden Ebenen findet das immer wieder statt. Und das hat etwas mit der Erneuerung zu tun. Die kommt nicht von alleine. Sondern der Herr lässt manchmal sogar Krisen in deinem Leben zu, damit du aufmerksam wirst auf eine Situation, auf einen Punkt, der geändert werden muss. Und ich finde das so faszinierend, dass Jesus uns aus Liebe, aus tiefer Barmherzigkeit nicht in Ruhe lässt an den Stellen, die er ordnen möchte, weil er uns beschenken will. Er will dir nichts wegnehmen. Manche sagen, ja, jetzt haben ja die Angst, es wird mir meine Freiheit noch genommen. Die Freiheit der Sünde vielleicht, aber nicht die Freiheit im Leben. Und er möchte dich verändern. Manchmal glauben wir an unserem Leben gar nicht mehr an Veränderungen. Wir sind kleingläubig geworden, was tatsächliche Erneuerungsprozesse angeht. Wir sagen, das ist was für Sonntagsreden. Aber das ist nichts, mit dem ich real rechne. Und wer so denkt, wer so ein Gedankengebäude aufgetürmt hat in seinem Herzen, der ist ja schon gebunden. Das ist ja schon eine Bindung. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das ist eine Bindung. Und die muss weg. Die muss unter das Kreuz. Diese Bindung, diese Vorstellung, aus mir wird nichts, als was ich bin. Es kann aus mir nicht mehr werden, als das, was ich schon bin. Status quo wird festgeschrieben, da kann auch Gott nicht dran ändern. Und wenn das nämlich die Lage im Herzen ist, dann besucht man hier Gottesdienste einfach aus Gründen der Selbsterhaltung des Status quo und der Unterhaltung. Gottesdienst als Entertainment. Kannst du abhaken. Was der Herr will, ist eine tatsächliche Veränderung in deinem Leben. Ein Heilungsprozess ist eine tatsächliche Veränderung. Eine Befreiung von Schuld, von Bindungen ist eine tatsächliche Veränderung. Wir ahnen manchmal gar nicht, was los ist. Ich werde nie vergessen, als mal der Klempner in Ägypten zu uns kam, weil so wenig Wasser rauskam. Aus dem Wasserhahn, das war wieder ein Wasserproblem. Ich hatte schon mal eins, jetzt habe ich wieder eins. Da hatte der seine Zange, also ein Klempner, das wisst ihr ja, ist in Ägypten jeder, der zwei Zangen in der Tasche hat, ist ein Klempner. Der kam also an und wollte jetzt zum großen Wurf ausholen. Und da hat er mit so einer riesen Zange angefangen, an unsere Rohre zu schlagen. Ich dachte, oh liebe Zeit, du, der löst ein Problem und macht drei neue auf. Also solche Erfahrungen hatten wir eine Zeit lang gemacht und ich dachte, was soll das? Und er dachte, da muss innen irgendwas abgeschlagen werden. Der haut dagegen, deiner Urgewalt, es hat nichts gebracht. Wisst ihr, genauso machen wir das in unserem Leben manchmal. Wir schlagen auf irgendwas ein, bringt aber gar nichts. In der Gemeinde, im persönlichen Leben, wir hauen drauf, nutzt nichts. Und dann auf einmal stellte der fest, als der so den Verlauf der Rohrleitungen so verfolgte, da gab es irgendwo einen Wasserhahn, wo oben der Knopf fehlte. Dann nahm der eine ganz kleine Zange, die reichte aus. Eine kleine Zange aus seiner Hosentasche, drehte den Hahn auf und wir hatten Wasser. Versteht ihr? Es sind manchmal kleine Ursachen für eine große Wirkung. Nur der Unglaube, der Kleinglaube, der suggeriert uns, aus dir ist nichts zu machen, du bleibst, wer du bist viel zu alt oder viel zu jung oder du bist viel zu krank oder du bist viel zu einseitig gepolt in deiner Persönlichkeit, aus dir wird nichts Neues. Wo steht denn das geschrieben? Das ist eine Lüge des Teufels. Und manchmal braucht es eine kleine Veränderung wie dieser Wasserhahn. Und da kam ein großer Wasserstrom raus, eine große, ich sag mal, Fließgeschwindigkeit, was in Ägypten nicht die Regel ist. Manche haben 2 Stunden am Tag Wasser. Also, das ist mir zum Bild geworden, für Erneuerung. Der Herr möchte etwas aufdrehen in deinem Leben, damit der Durchfluss des Heiligen Geistes wieder gewährleistet ist. Manchmal muss das in einer Gemeinde passieren, in einer Ehe oder in dem Verhältnis zu dir selber. Jesus will doch gar nicht, dass du dich selber laufend ablehnst. Wenn du das in deinem Inneren machst, dann ist das etwas, das er ändern möchte. Vielleicht sogar heute Abend. Er will gar nicht, dass du dich als schlecht ansiehst, als minder bemittelt, als irgendwie 2. oder 95. Klasse. Sondern er will, dass die ganze Freude der Liebe Gottes in dein Leben kommt. Die Freude, dass du etwas Einzigartiges bist in Gottes Augen. Und wenn das ankommt, beginnt Erneuerung. Manchmal ist zwischen Gott und uns so ein Erbe, das man oft gehört hat früher, du taugst nichts, du schaffst nichts. Manchmal gibt es da Leute, die einen das immer wieder bescheinigen und irgendwann glaubt man das. Dabei ist das gar nicht Gottes Perspektive. Er kann aus dir viel machen. Und jetzt möchte ich gerne mal diese 5 Punkte kurz ansprechen. Ich kann mich nicht lange aufhalten, aber ich möchte sie wenigstens erwähnen. Wo es immer wieder heißt in der Apostelgeschichte, das Wort Gottes wuchs. Das erste, was wir lesen, ist die Bewältigung einer strukturellen Krise, in der die Urgemeinde war. Kapitel 6, Apostelgeschichte 6. Da heißt es in Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Da wird eine ganze Erweckung mit einem Satz erwähnt. Das kann sich die Apostelgeschichte leisten, weil so viel geschah. Und vorher ging es darum, dass mächtig gemurrt wurde in der Gemeinde. Da war Zoff unterm Dach. Was war denn passiert? Die griechischen Witwen wurden bei der Essensverteilung übersehen. Kapitel 6. Das heißt, damals viele Auslandsjuden, die sind damals, als sie pensioniert waren, also im fortgeschrittenen Alter würden wir sagen, sind die nämlich nach Jerusalem umgezogen, um dort beerdigt zu werden, in der Nähe des Zion. Das war für viele ein Traum. Und es war damals wie heute, dass die Frauen immer ein bisschen länger leben, die Männer machen eher die Mücke. Und deswegen gab es so viele Witwen. Nur hatten die dort vor Ort ja keine Familie, die waren alleine. Die hatten niemanden, der auf sie aufpasst und achtet, wo sie alt wurden. Und da wurden die bei der Essensverteilung übersehen. Die hebräischen Witwen bekamen ordentlich eine Kelle und die nix. Und da gab es Zoff. Echte Uneinigkeit. Und was machen die Apostel? Das Pfarrerkollegium der Urgemeinde. Die haben jetzt nicht gesagt, passt mal auf, oh, entschuldigt bitte, wir haben da einen Mist gebaut und haben dann selber die Kelle in die Hand genommen und ausgeschöpft. Sondern die haben Folgendes gesagt. Seht ihr euch um nach geeigneten Leuten, die wir in der Gemeinde für diese Arbeit anstellen können. Und dann haben sie gewisse Qualifikationen genannt. Leute, heißt es in Vers 3, 7 Männer sollten sie das suchen, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die bestellt ihr zu diesem Dienst. Das heißt im Klartext, dass die Bewältigung einer sozialen Notlage nicht nur die Angelegenheit des damaligen Kirchenvorstands gewesen ist, sondern die Bewältigung einer sozialen Notlage ist die Angelegenheit aller. Sucht ihr diese Leute? Da war jeder mitbeteiligt. Das ist urgemeindliches Leben. Und dann haben sie diese Diakone eingesetzt. Übrigens kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das vollzeitlich getan hätten. Das waren alles ehrenamtliche Leute. Haben sie also eingesetzt und da wurde eine innergemeindliche Differenz überwunden und danach fing plötzlich die Gemeinde an zu wachsen. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang zwischen der Uneinigkeit oder der Einigkeit und dem Wachstum. Wenn immer nur schlecht geredet wird, wenn immer nur angeklagt und Vorwürfe erhoben werden, da gibt es kein Wachstum. Da können wir uns abstrampeln und abkrampfen, da klemmt die Säge. Und deswegen muss es hier zu einer Lösung kommen. Und da ist vielleicht jemand auf den Stephanus-Zugang und sagt, du, dich schlage ich vor, du bist bestimmt ein guter Diakon. Sagt er, ach komm, halt die Klappe, ich habe doch noch nie Essen ausgegeben, das ist noch nicht meine Spur. Und dann kam der Zweite, dann kam der Dritte, dann kam der Fünfte. Übrigens, wie erkennt man denn seine Berufung, die man hat vor Jesus? Wie läuft denn das? Doch in aller Regel so, dass da mehrere Leute zu dir kommen und sagen, du, ich sehe in dir die und die Begabung. Beim ersten sagst du, ach, der spinnt. Beim zweiten sagst du, naja, schon der zweite, komisch, habe ich noch nie gemerkt. Beim dritten, beim vierten, irgendwann beim fünften merkst du, dass Gott mit dir redet. So entstehen Berufungen. Das heißt, damit es zu einer wirklichen Freisetzung der Begabungen in der Gemeinde kommt, muss es erstmal anerkannt werden, dass da jeder eine Mitverantwortung hat. Auf Leute zuzugehen, sie anzusprechen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum haben die denn so riesenhohe Qualifikationen hier ausgegeben, um ein bisschen Suppe auszugeben? Ich dachte, Mensch, das kann doch wirklich jeder. Aber voll Heiligen Geistes und sowas, dachte ich, Mensch, wie, also ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, bis mir plötzlich klar wurde, wie wichtig der soziale Dienst ist. Bei der Essensausgabe lassen die Leute nämlich raus, wie sie wirklich denken. Verstehst du? Das sagen die nicht im Pfarrer. Das sagen sie bei der Essensausgabe, wenn gegessen wird. Da kriegst du mit, was läuft. Und da brauchst du Leute, die genau wissen, wie man darauf reagiert, wie man innere Probleme ordnet. Deswegen war das wichtig, dass das geistliche Menschen waren und nicht nur Leute, die mal eine Kelle in der Hand halten können. Aber so hat Gott ein ganz praktisches Problem überwunden und es kam zum Wachstum. So, das ist das Erste. Ich möchte jetzt fragen, was heißt denn das nun für uns? Für uns heißt das zweierlei. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Entschuldigung, ist das anders Ding hier? Ja. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Bewegung brauche. Ich habe schon immer die Abende gelitten, dass ich dahinter so stehen musste. Das ist nichts für mich. Also, Es ist so, dass ich beim Gebet nicht so still sein kann. Ich bitte da um Nachsicht. Also mir geht's um Folgendes. Hört mal her. Das war der erste Schritt. Bewältigung einer Krise. Und ich möchte gerne nach jedem dieser 5 Punkte, die die Heilige Schrift uns nennt, mit euch zusammen beten. Gottes Wort muss ja konkret werden. Sonst nützt nichts. Die Medizin, die du im Schrank hast und nicht einnimmst, die macht dich nicht gesund. Verstehst du? Da kannst du aber bei der Apotheke gewesen sein. Das nützt dir alles nichts. Und du musst sie einnehmen. Es muss ein Heranlassen an die Stellen der Not erfolgen, sonst sind wir nach wie vor arm. Sonst bist du wie einer, der 1 Million auf dem Konto hat, aber die Geheimzahl vergessen hat. Dann bist du arm dran, obwohl das Konto voll ist. Es läuft über. Und damit uns das nicht passiert, wollen wir jetzt beten. Und ihr seid frei, aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Aber ich möchte bitten, dass jeder, der beten kann, der die Freiheit hat, einfach mitbetet. Und vielleicht auch laut mitbetet. Das scheint ihr nicht zu kennen, aber wir machen das jetzt mal. Jesus, wir bitten dich jetzt ganz herzlich, dass du mit deinem Wort in unser Herz hineinleuchtest. Und dass du uns hilfst, dass wir freie Bahn gewinnen, dort, wo wir über die Gemeinde gerichtet haben. Dort, wo wir nur angeklagt haben. Jesus, nimm aus unserem Herzen bitte die Anklage heraus. Die Bitterkeit. Die Vorwürfe. Und vergib, Herr, wo wir uns dir gar nicht zur Verfügung gestellt haben. Wo wir nur Zuschauer waren. Wo du uns gar nicht senden konntest, weil da gar keine Freiheit dafür da war. Und ich möchte jetzt jeden bitten, mindestens in seinem Inneren, doch in dieses Gebet einzustimmen. Wir wollen bitten für unsere Gemeinden, zu denen wir gehören, dass der Herr jetzt einen Reinigungsprozess in Gang setzt. Und das könnt ihr laut oder leise machen. Aber ich möchte jeden bitten, jetzt mitzubeten, im Herzen mitzubeten. Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns die übersehenen Nöte vergibst, wo wir dran vorbeigesehen haben oder wo wir immer meinten, andere müssen sich darum kümmern, nicht wir. Wo wir nicht gehandelt haben wie der barmherzige Samariter. Jesus, vergib uns. Und vergib uns, Herr, wo du keinen Zugang hattest zu unserem Herzen und dein Erbarmen unser Herz nicht erreicht hat. Da bitten wir um Verzeihung. Und wir bitten auch um Vergebung, wo wir auf andere Brüder und Schwestern eine Last gelegt haben, die sie nicht verdient haben. Wo wir schlecht über sie geredet haben, sie schlecht gemacht haben, herabgesetzt haben. Jesus, wenn du eine Sendung hast, dann sende mich. Dann sende mich. Und wer immer ein Ja zu diesem Gebet hat, den bitte ich um ein herzliches Amen. Das Zweite. Die zweite Krise ist eine Krise, ich habe sie martyrologische Krise genannt, das klingt ein bisschen komisch, aber im Griechischen heißt das griechische Wort martys, heißt der Zeuge. Daraus leitet sich das deutsche Wort Märtyrer ab. Apostelgeschichte 12 ist das nächste. Da sehen wir, wie Jakobus hingerichtet wird und wie er sozusagen wie die Gemeinde Jesu erste Opfer zu beklagen hat. Und das hat alle unter Schock gesetzt. Aber wir lesen in Kapitel 12, Vers 24 Folgendes. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Jetzt hatten sie auch Petrus gefangen gesetzt. Und wir kennen die Geschichte, wie Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit wurde. Aber die junge Gemeinde, die wurde jetzt das erste Mal in ihrer Geschichte mit einer Dimension vertraut gemacht, dass sie um Jesu willen Opfer zu beklagen hatte. Wir haben gehört von den beiden jungen Schwestern, die im Jemen ermordet wurden. Wir wissen um die Familie Henschel, wo wir bis heute noch nicht wissen, leben die noch? Was ist mit denen? Versteht ihr? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob uns der Herr genau hier wieder hinführt. Und das heißt, wenn Jesus verkündigt wird, gibt es ein Kreuz zu tragen. Da gibt es eine Ablehnung in Kauf zu nehmen. Da wird es Leute geben, die nicht dafür sind. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir bereit sind, in unserem Christsein uns für Jesus ablehnen zu lassen. Ob wir bereit sind, ein Kreuz zu tragen. Und das ist eine zutiefst gegenwärtige Erfahrung. Ich werde nie vergessen, als ich frisch bekehrt war. Ich hatte frisch Jesus mein Leben übereignet und kam in eine Schlosserei. Da wurde ich bei meiner Vorstellung am ersten Tag, wurde schon gesagt, wir haben hier einen Christen. Und da ging's los. Da haben alle, die so 1-2 Jahre älter waren, der war ein großer Betrieb, sind die durch alle Abteilungen gelaufen, haben die klügsten Köpfe zusammengesucht, um Tobias Rink niederzudiskutieren. In jeder großen Pause gab es eine Diskussion, wo sie mir beibringen wollten, wie dämlich und dumm der Glaube an Jesus ist. Ich war frisch bekehrt. Das heißt, ich hatte auch nicht alle Antworten auf alle Fragen, die da auf mich einprasselten. Ich war noch nicht so lange im Glauben. Und jetzt stand ich jeden Tag stand ich in dieser Diskussion. Jeden Tag, eine ganze Zeit lang. Jeden Tag. Und ich, alle anderen haben sich ausgeruht. Ich war bis zu den Spitzen unter Strom. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mag hier ab und zu mal eine schlechte Figur abgeben und vielleicht auch bleibt mir manchmal der Mund offen stehen, weil ich nicht alle Antworten habe. Das mag alles passieren. Aber eines mache ich nicht. Ich gehe hier keinen Meter zurück. Das ist mir Jesus wert. Ich kann doch nicht ernsthaft glauben, dass meine Erlösung darin begründet ist, dass einer zum Allerverachtetsten wurde, der gerade dabei war, meine Sünde zu tragen. Und dann knicke ich ein, wo es darauf ankommt, dass seine Ehre groß gemacht wird. Das geht nicht. Und dann dachte ich immer, die wollten mich behandeln wie so ein Ei, das man gegen eine Wand schmeißt und so herunterlaufen sieht. So ungefähr haben die mich behandelt. Und ich habe gebetet wie ein Weltmeister, weil ich Angst hatte teilweise vor diesen Diskussionen. Aber ich wusste, hier kannst du nur nach vorne weitergehen. Mich hat das nie verlassen. Als wir dann im Ausland waren, in Ägypten, gab es auch so manche Gefährdung, der da offen über Jesus geredet hat. Und ich wusste jedes Mal, es kann große Komplikationen geben. Aber die Liebe zu dem, der mich befreit hat, hat mich doch in die Lage versetzt zu sagen, ich bin bereit, ein Opfer zu bringen. Und die Erweckung unserer Gemeinden, die hat doch immer auch etwas mit einem Opfer zu tun, oder nicht? Nicht finanziell. Das kann auch mal dran sein. Sondern es geht um ein Opfer der Hingabe meines Lebens für Jesus. Dass ich bereit bin, abgelehnt zu werden, wie er abgelehnt wurde, nur aus einem Grund, weil ich ihn liebe. Und weil ich nicht zulasse, dass seine Ehre mit Füßen getreten wird. Und diese Entscheidung musste die Urgemeinde treffen. Ein Petrus wurde gerettet, andere wurden hingerichtet. Und eine Gemeinde, die wachsen möchte, die muss bereit sein, auf Anerkennung und Ehre zu verzichten. Sonst wird das nichts. Es wird nichts. Weil der Herr selber gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist nicht so, dass wir das Leiden suchen, das wäre ja krank. Wir suchen das Leiden nicht. Aber da, wo es an uns herankommt, entscheiden wir uns für ein Zeugnis, auch wenn das Ablehnung bedeutet. Und das ist jetzt die Frage, die der Herr vor uns hinstellt. Bist du bereit, für Jesus zu leiden? Ich sag's mal ganz einfach. Hast du ein Ja zu dem Kreuz, das du tragen musst, damit du unter seinen Dienst kommst? Das ist Nachfolge. Wir müssen doch bitte bedenken, dass die Metapher der Nachfolge im Neuen Testament die Via Dolorosa ist. Das heißt, der Weg, den Jesus von der Verurteilung zum Kreuz gegangen ist. Und da gab es einen Simon von Kyrene, der musste das Kreuz von Jesus tragen, weil der zusammengebrochen war. Und dieses Bild des Gekreuzigten, der wahrscheinlich den Querbalken auf dem Rücken hatte, ist in der Heiligen Schrift das Modell für die Nachfolge. Aber es gibt eine wunderbare Verheißung, dass wer dazu ein Ja hat, wer sich richtig Jesus hingibt, der erlebt auch die Kraft seiner Auferstehung. Der erlebt die Wunder. Aber das ist eine Frage an dich, ob du das willst. Dafür musst du dich bitte entscheiden. Das geschieht alles nicht automatisch. Und ich weiß, dass ein Dienst für Jesus auch in einer Gemeinde, in einer Ortsgemeinde mit mehr Belastungen verbunden ist. Mit Verantwortung, die auch mal wehtut. Aber wer sagt, meine Berufung ist mir wichtiger als Ehre, Ansehen und Geld, der wird zu den Gesegneten gehören. Und ich frage dich heute Abend sehr bewusst, was ist in deinem Herzen der höchste Wert? Denk doch mal nach, was ist in deinem Leben der höchste Wert? Jemand hat mal gesagt, unser Problem heute ist doch dieses, wer keine Werte mehr hat, die Werte, oder anders gesagt, die Werte, für die es sich nicht lohnt zu sterben, für die lohnt es sich auch nicht zu leben. Und der Herr sagt, wenn du mir nachfolgen willst und meine Berufung annehmen möchtest, gehört dazu ein Kreuz. Ich bin schon mal fast ausgepfiffen worden in der Gemeinde, als ich das gesagt habe. Weil die Wellness und Wohlfühlen von mir erwartet hatten. Das konnte ich ihnen leider nicht anbieten. Die Kraft, die Macht des Evangeliums, die entfaltet sich in deinem Leben in diesem Augenblick, wo du unter dem Kreuz Jesu deinen Platz einnimmst. Ganz praktisch. Das fängt mit dem Zeugnis auf Arbeit an. In den Kollegenkreisen. In der Nachbarschaft. Und sogar in der Verwandtschaft. Ich werde nie vergessen, wie mein Onkel, der eine Hexe, mit einer Hexe verheiratet war, wie Gott den anrührte. Mein Onkel war mit einer Hexe verheiratet. Und da haben selbst Christen gesagt, pass mal auf, bei dem Typ, da ist Hopfen und Malz verloren. Kannst du abhaken. Und ich habe immer mal wieder für ihn gebetet, weil mir der Onkel Horst, so hieß er Onkel Horst, immer sehr am Herzen lag. Und dann war ich in Kairo und ich hörte nur, seine Frau ist gestorben, die Hexe. Es war der allein im Hexenhaus. Und ich dachte mir, was machst du jetzt? Und bei einem Heimataufenthalt, da war mir so, als wenn der Herr sagt, besuch den. Ich habe mich immer geschämt. Also jedes Mal, wenn wir dort waren, einmal im Jahr gab es da so einen Pflichtbesuch. Da war ich als Kind immer froh, wenn die Aktion vorbei war. Du. Das war sowas von unangenehm. Also ich bin da ungern hingefahren. Mir sagte Herr, fahr da hin. Und da habe ich mir ein Auto ausgeliehen, weil ich keins hatte zu der Zeit. Und an dem Tag, wo ich losfahren wollte, hat mich eine Biene in den großen Zeh des Fußes gestochen, der auf dem Gaspedal steht. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und als ich das merkte, wusste ich, hier sind Kämpfe. Hier gibt's in der unsichtbaren Welt einen Kampf um eine Seele. Und da habe ich mich mehr dahin geschleppt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe. Bin zu diesem Dorf gefahren, 40 Kilometer weg von Leipzig. Und habe mit ihm geredet. Ich sage, Onkel Horst, so und so ist es. Und habe von Jesus erzählt, seinem Kreuz. Und habe ihm gesagt, du musst dich für ihn entscheiden, sonst verpasst du den Himmel und die Ewigkeit. Und da war der gegen alle Erwartungen bereit, ein Gebet zu sprechen. Ich habe ihm das Satz für Satz vorgesprochen. Dann fuhr ich wieder nach Ägypten und dann hörte ich später der erste Schlaganfall, der zweite Schlaganfall und dann ist er heimgegangen. Das war die letzte Abfahrt. Keiner hat's gewusst. Aber da habe ich etwas von der Macht Gottes erlebt, die in dem Moment einsetzt. Es war ein kleines Leiden, aber immerhin hätte ich doch sagen können, ach, mir geht's heute nicht gut, ich fahre mal später. Dann wäre das Ding vorbei gewesen. Es gibt Dienste im Reich Gottes, die nur unter Inkaufnahme von Schwierigkeiten möglich sind. Und der Herr möchte ein Ja von dir, weil das zur Erneuerung führt. Die Verweigerung des Kreuzes ist doch der Grund für den geistlichen Stau in unserem Leben. Das ist doch die Wahrheit. Und das sieht natürlich bei jedem von uns anders aus. Aber der Herr sagt und bittet dich, doch ihm bitte all diese Dinge auszuliefern, die im Wege sind für die Wege, die er dich führen möchte. Und ich möchte gerne mit euch darum beten. Wer immer heute den Eindruck hat, ich möchte erneuert werden, ich möchte, dass mein Glaube wieder Feuer fängt, den bitte ich einfach mit mir zu beten. Jesus, wir kommen jetzt gemeinsam vor dir und preisen die Kraft deines Blutes und bitten dich herzlich um Vergebung für unsere Kompromisse, für unser Herz, das sich wohlfühlen wollte, aber nicht mit dir leiden wollte. Wir bringen auf den Altar die Leidensscheu unseres Lebens. Dort, wo es uns wichtiger war, wie wir uns im Augenblick fühlen, als wie du über uns denkst und wie es deinem Reich durch diese Entscheidung geht. In deinem Namen, Herr Jesus, sagen wir uns los von aller Kompromisshaftigkeit. Ich sage mich los von allen Kompromissen, von aller Weichei-Orientierung, von allen Entscheidungen, die nur mein subjektives Wohlbefinden zum Ziel hatten, aber nicht deine Ehre und nicht das Ergreifen der Berufung, die du für mich hast. Wer immer das so empfindet, den bitte ich mit mir zu beten. Jesus, setze du mich heute Abend frei, dass es in meinem Leben ein neues Licht gibt, was angezündet wird. Herr, ich entscheide mich neu, in die Gemeinschaft deiner Leiden eintreten zu wollen, damit ich auch die Kraft deiner Auferstehung an mir erfahren kann. Und wer immer das sagen kann mit mir, den bitte ich um ein Amen. Das Dritte möchte ich auch, ich kann das heute nur überblicksartig machen, weil uns sonst die Zeit fehlt. Das dritte Thema, was hier angedeutet wird, ist die Bewältigung einer missiologischen Krise. Apostelgeschichte 13, 49 lesen wir: Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Die sind zuerst in die Synagogen gegangen, es waren ja Juden. Und außerdem gilt ja im Reich Gottes der Grundsatz, den Juden zuerst, Römer 1, 16 und 17, den Juden zuerst wird das Evangelium verkündet und danach den Heiden. Die haben immer einen Vorrang, es ist so. Aber es gab Ärger. Das heißt, die angenehme Zielgruppe, Juden, die so ähnlich waren wie sie auch, verweigerten sich. Aber die Gottesfürchtigen, das war ein Kreis von interessierten Heiden um die Synagoge herum, die öffneten sich. Und da stand jetzt die Gemeinde, die Urgemeinde, vor der Aufgabe, diesen Dienst anzunehmen unter denen, die sich öffnen, aber das waren keine Juden. Die hatten nicht so viel Ahnung vom Gesetz. Die wussten über den Glauben nicht so Bescheid. Das heißt, mit denen hatte man mehr Arbeit, um die mit Jesus zusammenzubringen. Es war eine völlig andere Zielgruppe. Wisst ihr, und Paulus hat diese Sache angenommen. Ich will das hier mal verkürzen. Er hat das angenommen, dass diese Veränderung von oben her ihnen gewiesen wurde. Und so heißt es in Kapitel 13, dann Vers 49. Aber das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Manchmal setzen wir auf bestimmte Menschen, von denen wir uns wünschen, dass wir sie zu Jesus führen. Und der Herr hat ganz anderen Blick. Manchmal wünsche ich mich hinein in einen bestimmten Dienst, aber der Herr hat einen ganz anderen für mich. Wisst ihr? Und dieser Wechsel, der ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich mit meiner Orientierung dicht am Herzen Gottes bin. Meine Berufung gewinnt an Kraft dadurch, dass ich mich von ihm führen lasse, auch auf unbekanntes Gebiet, unter Menschen, die anders sind als ich, wo ich gar keine Erfahrung habe, was ich mit denen mache, wenn die sich von Glauben öffnen. Diese Bereitschaft, sich von Gott führen zu lassen, ist so wichtig. Ich habe vor kurzem erlebt, ich erzählte schon mal von einer behinderten Frau. Ich bin eigentlich persönlich nie ein Sozialfreak gewesen. Ich habe viel von Sozialarbeit gehalten, aber ich selber war nie Sozialarbeiter oder sowas. Das hat in meiner Biografie nicht stattgefunden. Aber als ich in Ägypten war, habe ich Gefangene besucht und habe ich das Elend und die Armen gesehen. Und das ging mir so zu Herzen, dass ich gesagt habe, ich bin immer noch Pastor und kein Sozialarbeiter oder sowas. Aber eins will ich tun, was immer ich kann, will ich für die Armen tun. Bis heute bin ich Vereinsvorsitzender einer sozialmissionarischen Organisation, die sich um die Armen kümmert. Weil mir das so auf das Herz gefallen ist, auch wenn ich es selber nicht tun kann, will ich versuchen zu unterstützen, wo ich nur kann, damit andere es tun. Weil ich weiß, es gibt Menschen, die haben keine Chance, als wenn wir uns um sie bemühen. Die Frage lautet also, wo sind die Offenen, zu denen Jesus dich hinführen möchte? Wo sind die, die er vorbereitet hat auf eine Begegnung mit dir? Das sind manchmal andere Leute, als die du im Kopf hast. Da muss der Herr uns führen. Wir erleben mit bestimmten Angeboten in der Gemeinde kein Wachstum. Da müssen wir uns fragen, Herr, wo ist denn die offene Tür, auch für die Gemeindearbeit? Wo ist die Sendung? Wo willst du uns haben? Da gibt es eine Führung. Es sind vielleicht nicht die Angenehmen, die es uns leicht machen, sondern es sind Menschen, die einfach hilfreich. Ich denke an eine Schwester. Die ist inzwischen schon alt geworden, aber ich kenne sie über viele Jahre und sie hatte ein Herz für Alkoholiker und hat, ohne dass sie in einer großen Organisation war, ihnen gedient als Nachsorge. Die sind dann frei geworden und hat sich um sie gekümmert. Aber privat, und was hat sie nicht alles gemacht? Sie hat sie in ihrer Wohnung verköstigt. Sie hat für sie gebetet. Sie hat wie eine Mutter an ihrem Ergehen Anteil genommen. Die haben sie fast Mutter genannt. Die hatte so ein Herz voller Liebe und man spürte richtig, das ist ihr Dienst. Die hatte sich ursprünglich auch mal was anderes vorgenommen. Aber auf einmal wurde sie in dieser Arbeit geführt und sie spürte, hier ist etwas in meinem Herzen, das sagt mir, ich empfinde etwas, als ob ein Stück Freude des Himmels tief in mein Herz gesenkt wurde, weil ich diesen dienen kann. Dasselbe habe ich erlebt, als ich die Gefangenen besuchte in Ägypten. Das war für mich so ein Glück, unter den Ärmsten zu sein. Das kann ich gar nicht beschreiben. Da merkte ich, hier ist eine offene Tür für mich. Da möchte der Herr, dass ich durchgehe. Ich habe gar keine Erfahrung mit Gefangenen gehabt. Ein paar Mal habe ich da mitgemacht bei so einem Einsatz, aber die stellten mir Fragen, da musste ich erst mal nachdenken. Aber das ist der Weg, sich führen lassen zu denen, die der Herr vorbereitet hat. Und das sind vielleicht andere, als die zu deinem Milieu gehören. Oder andere, auf die du eingestellt bist. Oder andere, die in deinem Kopf sind. Und dazu gehört eben auch die Annahme einer Sendung. Dein Leben sollst du doch nicht nur mit Kaffee trinken, Fernsehen und Geld verdienen verbringen. Sondern er hat eine Sendung. Er braucht dich dringend. Ich kann das nicht tief genug aussprechen. Er braucht dich. Vor kurzem traf ich eine Familie, die gehören zu einer katholischen Kirche und die sprühten so vor Freude, dass sie sagten, wir haben etwas entdeckt. Unsere Aufgabe ist es, mit den jungen Leuten unserer Gemeinde zweimal im Jahr wegzufahren. Da brauchen wir keinen Pfarrer, da brauchen wir keinen KV, das machen wir alleine. Und die sprühten vor Begeisterung und haben das schon mehrere Jahre gemacht und die sagen, wir können gar nicht genug kriegen. Da merke ich, das ist Salbung, das ist Sendung, da klickt etwas, da ist ein Stromkreis mit dem Himmel geschlossen, versteht ihr? Und das gibt doch deinem Leben Qualität. Ich bin ja als Pastor immer mal in der Lage, auch Beerdigung zu machen, jedenfalls war das früher so im Schniewenthaus etwas weniger. Und immer, wenn dann dieser Gottesdienst, dieser Beerdigungsgottesdienst fertig war, da habe ich mich immer gefragt, wenn sie dich mal hier reintragen, so parallel zum Fußboden, was bleibt denn eigentlich von deinem Leben übrig? Was bleibt? Dass dein Geld lässt du zurück, über deine Häuser streiten sich die Erben. Sag's mal salopp. Aber die gelebte Liebe, verstehst du? Der gelebte Gehorsam, die gelebte Hingabe an Jesus, die Einwilligung in ein Opfer, das bleibt. Das nimmst du mit in den Himmel. Aber alles andere, was punktuelles Wohlfühlen garantiert, das lässt du alles hier, das ist nutzlos. Das ist eine Währung, die im Himmel nicht gilt. Da gilt nur die Währung der weggegebenen Liebe. Das alleine zählt. Und da ist doch die Frage, was du mit dem noch vor dir stehenden Lebensjahren anfangen willst. Da stehst du doch vor der Frage, wie du die nutzen möchtest. Willst du sie für dich verbrauchen oder willst du sie für Jesus verbrauchen? Das musst du entscheiden. Diese Entscheidung nimmt ja keiner ab. Und da das eine Entscheidung ist, möchte ich jetzt wieder mit euch darum beten. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du mit deinen heiligen Engeln durch unsere Kirche gehst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du Berufungen freisetzt, dass du dieses Eingetrocknete, dieses Gewohnheitsmäßige, für Dinge unser Leben hingeben, die nichts bringen in deinem Reich, die überhaupt keinen Wert haben. Vergib uns, wo wir Zeit vergeudet haben, wo wir unser Engagement auf Sachen gewendet haben, die überhaupt nicht zentral sind. Jesus, wir bitten um Vergebung für unsere Schuld, wo wir uns dir nicht zur Verfügung gestellt haben. Aber nun bist du hier, um uns zu erneuern. Und wir bitten dich, Herr Jesus, fange du in meinem Herzen an. Erneuere mich jetzt. Nimm mich in Beschlag, dass ich deinen Ruf, den du auf mein Leben schon gelegt hast oder vielleicht noch legen willst, dass ich diesen Ruf entdecke. Und nimm doch all das weg. Nimm all diese Argumente weg, die die Finsternis versucht hat, in mein Leben zu streuen, als sei ich nichts wert, als sei ich zu alt, zu jung, zu ungebräuchlich, zu unbegabt, zu verbraucht, zu abgeschliffen. Jesus, nimm das weg aus meinem Leben. Nimm das weg und erfülle mich jetzt bitte mit deinem Geist. Und ich sage dir heute ganz verbindlich, dass ich deinen Ruf ergreifen möchte. Ich möchte deine Berufung ergreifen, so wahr ich hier sitze in dieser Kirche. Wer das für sein Leben sagen möchte, der sage bitte mit mir Amen. Ein vorletztes. Es gab viertens in der Urgemeinde eine theologische Krise. Als so viele von den Gottesfürchtigen zum Glauben kamen, das ist Apostelgeschichte 15, das ganze Thema der Apostelversammlung, da war die Frage, müssen wir jetzt die Heiden, die sich zu Jesus bekehrt haben, beschneiden oder nicht? Ihr wisst, wie das ausging. Ich will das jetzt gar nicht groß auslegen. Ihr kennt, dass am Ende gesagt wurde, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, dass es drei Dinge gibt, die die Heiden einhalten, dass sie das Gesetz halten sollen Und ansonsten sind sie frei vom Gesetz. Vers 28, Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Es musste also ein Weg gefunden werden, wie Juden und Nichtjuden, die aber beide zu Jesus gefunden haben, in einer Gemeinde miteinander klarkommen. Auch wenn wir nicht dasselbe Problem hier in Wittgensdorf vielleicht haben, aber dann doch, dass wir Menschen mit verschiedenen Interessen und aus unterschiedlichen Milieus sind. Dass wir ganz verschiedene Vorstellungen haben, wie ein Gottesdienst zu laufen hat und wie Gemeindeleben zu organisieren ist. Und welche Maßstäbe da gelten und wie das alles angefasst werden sollte. Und in dieser ganzen Problematik gibt es nur eine Lösung, nämlich die, die die Apostel auch gemacht haben. Sie haben die Heilige Schrift gelesen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass ihr eine echte Frage hattet und euch dann gesagt habt, lasst uns doch mal nachprüfen, was die Schrift dazu sagt. Nicht nur, was meine Meinung ist und wie viele andere auch noch meiner Meinung sind. Und dann gründen wir eine Lobbygruppe und bearbeiten den Pfarrer so lange, bis der einschwenkt auf unseren Kurs. Das kann man ja alles machen. Aber die hier, die haben zunächst mal die Heilige Schrift gelesen und haben sich gefragt, was sagt die Schrift zu unserem Problem? Das ist der eigentlich normale Weg. Das ist der normale Weg. Und der wird zu selten gegangen. Das heißt, wenn wir Erweckung wollen, müssen wir zur Heiligen Schrift zurückkehren. Versteht ihr das? Zur Bibel. Die Bibel ist doch nicht nur was für Experten, sondern die kann jeder lesen und wir können dort Klarheit gewinnen. Warum denn? Weil es hier heißt, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Das heißt, der Heilige Geist hat ihnen die Heilige Schrift eröffnet. Sie haben darüber Einheit gefunden. Die Einheit ist immer sehr wichtig. Und dann haben sie eine Entscheidung getroffen und dann heißt es, und die Gemeinde wuchs, das Wort Gottes mehrte sich. Manche Lösungen, die wir brauchen, müssen wir bitte der Heiligen Schrift entnehmen und da muss man sie bitte lesen. Ich mache mal ein bisschen Schleichwerbung, aber wir machen ja jetzt im Schneewindhaus ein Seminar zur Bibelauslegung in 2010, wo wir ehrenamtliche Mitarbeiter zu uns bitten, aus Jugendgruppen und was weiß ich für Gruppen, Hauskreisen, weil wir ihnen gerne helfen wollen, die Heilige Schrift auszulegen. Und das deshalb, damit sie mit dieser Schrift in ihrer Gemeinde dienen können, mit Auslegungen. Und manches Leiden und manche Verstopfung unseres geistlichen Lebens ist deswegen bei uns da, aufgrund der Schriftferne, der Entfernung von der Heiligen Schrift. Ich sage euch so, wie so ist es. Eine erweckte Gemeinde ist eine bibellesende Gemeinde. Blumhardt, der Johann Christoph, der hat von seinen Konfirmanden erwartet, dass die Bibelverse nicht nur auswendig lernen, sondern dass die eigene Lieder dichten. Da war was los. Da ging richtig was los. Das hat er erwartet von seinen Leuten. Der hat die gekitzelt und da mussten die kreativ werden. Aber da war die Schrift im Mittelpunkt. Versteht ihr? Da wird nicht rumgeeiert. Da wird nicht der eigene Bauch leer geredet. So Bauchrednerei ist nie gut. Sondern da wurde die Heilige Schrift gefragt und dann ging es zur Sache. Nicht besserwisserisch, sondern da hat man sich zusammengefunden unter der Schrift. Und das ist eben die Überwindung einer theologischen Krise. Wenn wir evangelisieren und da kommt einer zu euch, der sagt, hallo, ich bin jetzt Christ, ich möchte gerne meine lesbische, ich bin lesbisch, ich möchte meine Freundin heiraten. Was macht man da? Oder wenn einer kommt und sagt, ich habe zwei Frauen, Moslem. Da stehen wir vor großen theologischen Herausforderungen. Da muss man nämlich mit der Bibel in der Hand tragfähige Antworten geben können. Die kann man nicht als zum Pfarrer schicken, der fällt um, wenn die alle zum Pfarrer rennen müssen. Oder wenn einer ankommt und sagt, ja, pendeln, besprechen, das machen wir doch immer. Ich möchte gerne Christ werden, ich habe keine Freude. Da muss dem geholfen werden. Da brauchst du die Heilige Schrift. Da musst du dich auskennen. Und das ist doch wichtig. Wir brauchen eine neue Bibelnähe, weil wir sonst kein neues erfüllt werden mit dem Heiligen Geist reinkriegen. Wort und Geist gehören immer zusammen. Wer es trennt, schießt ins Kraut. Und deswegen hat die Urgemeinde ihre Krise so bewältigt. Und ich möchte gerne sagen, ich möchte jetzt gerne mit euch beten, um ein neues Verhältnis zur Heiligen Schrift. Weil das die Quelle der Kraft und der Weisheit und die Medizin ist, ohne die unser Leben kaputt geht. So, jetzt wollen wir beten. Wer immer es auf den Herzen hat, kann mit mir beten, in seinem Herzen, kann innerlich Ja oder Amen sagen. Ihr müsst das gar nicht laut machen, wir sind ja auch in Europa, in Afrika wäre das anders. Herr Jesus, wir bitten dich von Herzen, vergib uns unsere Ferne von deinem Wort. Vergib mir, Herr, dass ich mehr Fernsehen geguckt habe, als in deinem Wort gelesen. Mehr vorm Computer gesessen, als die Heilige Schrift gelesen. Jesus, wir sind so kraftlos geworden, weil dein Wort so eine so kleine Rolle spielt in unserem Leben. Vergib uns. Vergib mir, Herr, wo wir Lösungen sonst wo gesucht haben, aber nicht in deinem Wort. Mache du uns die Heilige Schrift wieder neu kostbar, Jesus. Erfülle mich doch bitte mit Leidenschaft für dein Wort, Herr. Dass ich dein Wort wieder so sehr liebe, wie ich dich liebe. Herr, dass ich die Gemeinde liebe und dein Wort liebe. Gib doch eine neue Liebe zu deinem Wort in mein Herz, Jesus. Und vergib mir all die Nachlässigkeiten, wo ich mehr von den Gedanken dieser Welt erfüllt wurde und von meinen eigenen Gedanken als von deinen Gedanken. Vergib mir diesen Abfall, dieses Abweichen von deinem Wort, Herr, wo du doch klar gesagt hast, dass Erfolg sich nur dann einstellt, wenn wir dein Wort in unserem Herzen bewahren. Jesus, transformiere du uns, alle, die wir hier sind, zu einer bibellesenden Gemeinde. Zu einer Gemeinde, die dein Wort von Herzen lieb hat, die es so lieb gewinnt, dass dieses Wort nie wieder von uns weicht und wir uns Mühe geben, darin zu graben. Herr, gieße aus auch eine Liebe in unser Herz zu deinem Wort und vergib uns, wo wir das einfach nur so zu einer Notnagellektüre gemacht haben. Jesus, erneuere unser Leben durch dein Wort. Gib mir bitte ein neues Verhältnis zu deinem Wort. Entzünde du meine Leidenschaft für dein heiliges Wort. Und gib uns den Glauben ins Herz, dass wir diesem Wort vertrauen können. Dass wir mehr Glauben haben, als wir für unser eigenes Leben brauchen. Dass wir genug zum Weitergeben haben. Jesus, knüpfe du neu die Bindung an dein Wort in meinem Leben. Und wir wollen jetzt segnend auch an unsere Geschwister denken, Herr. Wir wollen niemanden richten, aber wollen dich bitten, dass du einen Geist der Liebe zu deinem Wort ausgießt in unsere Herzen. Binde du uns neu an dein Wort, an deine heilige Schrift, damit auch unser Leben heilig werde und schriftgemäß. Und da, wo wir abgewichen sind, in Unmoral gefallen sind, wo Böses sich entwickeln konnte in unserem Leben, das setze du uns heute Abend frei. Herr Jesus, gib, dass wir uns an die Sünde niemals gewöhnen. Zeige uns die Stellen und Orte in unserem Leben, wo wir abgewichen sind von deinem Wort, dass wir Buße tun können und neu mit deiner Kraft und Hilfe erfüllt werden. Wer das für sich sagen möchte, der sage bitte mit mir Amen. Ein letzter Punkt. Die fünfte Stelle Apostelgeschichte 19, Vers 8 folgende ist die geistliche Bewältigung einer okkulten Krise. Es gab in Ephesus viel Okkultismus, sodass dort Vers 18, es heißt, es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Wisst ihr, manchmal gibt es dämonische Bindungen, die Menschen davon abhalten, dass sie Christen werden. Das ist durch Traditionen, durch Generationen gelaufen. Und das kostet Geld. Und die Verkündigung des Evangeliums stieß auf den Widerstand der dämonischen Kräfte. Und da musste die Gemeinde durchbrechen. Da musste es einen Durchbruch geben. Ich weiß ja gar nicht, wie es bei euch aussieht in eurer Umgebung. Ich bin hier nicht zu Hause, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe den Eindruck, dass es Kräfte gibt, Mächte, die zu bezwingen sind. Dazu braucht man innergemeindliche Einheit. Dazu braucht man geschwisterliches Miteinander im Gebet. Dazu braucht man überhaupt einen Gebetseifer und den Mut, auch unter Inkaufnahme von Entehrungen das Evangelium zu verkündigen. Das haben die hier gemacht. Und dieser Widerstand, der ist organisierter, als wir denken. Es gibt Denkblockaden, es gibt Philosophien, es gibt religiöse Praktiken, okkulte Praktiken, die mal irgendein Vorvater getan hat und dann hat er es an mich weitervererbt. Wie oft ich in der Seelsorge in die zweite, dritte Generation zurückgehe, das kann ich gar nicht erzählen hier. Weil dort fing die Bindung an, die jemanden noch in der Gegenwart bindet. Dort ging das los, im eigenen Elternhaus. Und der Teufel arbeitet immer so, dass er erst die Leute verführt, bei ihm einzukaufen, also Wirkungen der Finsternis in Anspruch zu nehmen, und dann sagt er, aber das sagst du niemandem weiter. Die Finsternis ist immer dabei, sich zu verstecken. Immer. Deswegen wird sie entmachtet dadurch, dass sie sich zeigen muss. Ich habe das nie vergessen in einer Gemeinde, die wir gebetet haben, um eben diese Strukturen zu überwinden, von denen wir wussten, in unserem Ort, die halten viele gefangen. Und wer immer hier nicht klar steht, so war es bei mir, der muss zum Kreuz kommen. Okkulte Sünde muss bekannt werden, genauso wie moralische Sünde im Sinne von Klauen oder Lügen oder sowas. Das muss auf den Tisch. Auch die Mitgliedschaft von Verwandtschaften in Organisationen muss bekannt werden. Ich weiß noch genau, es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich bekannt, dass einer meiner Vorfahren in einer Nazi-Partei war. Das war eine Belastung auf unserer Familie. Und ich spürte, wie Gott mich immer wieder führt. Es gab einen Moment, ich sage das mal hier so offen, wo er sagt, jetzt faste und bete für deine Familie, damit sie ganz zu mir durchdringt und ich dort ein Feld einnehmen kann. Wir sollen auch bitte priesterlich eintreten für unsere Familien, die noch gar nicht glauben. Vielleicht für die Kinder oder Kindeskinder, die ganz andere Wege gehen. Da musst du fasten und beten. Da nutzen Belehrungen nichts oder Klagen, Jammern, das nutzt alles nichts. Da musst du fasten und beten. Dann gibt der Herr dir auch den Sieg. Es kann mal eine Zeit dauern. Bei meinem Onkel hat es ja auch lange gedauert. Da habe ich lange Jahre gebetet. Und Jesus möchte nur, dass wir eine Gemeinde sind, die geistlich kämpft. Die weiß, wie man geistlich kämpft. Und der Kampf, der geistliche Kampf ist nach Epheser 6 keiner gegen Menschen, sondern gegen Mächte. Da kommt es auf das Gebet an, auf Gebetsversammlungen, auf den Hunger danach, stellvertretend Buße zu tun unter Sünden der Vergangenheit, die Gemeinschaften belasten können. Und das hat die Gemeinde hier praktiziert. 5 Krisen wurden bewältigt. Und jedes Mal gab es Erweckung. Jedes Mal kamen Menschen zum Glauben. Ich sage euch das doch so konkret, weil ich euch ermutigen möchte. Ich habe am Anfang gesagt, Erneuerung ist möglich. Versteht ihr? Und deswegen müssen wir zunächst mal mit dem Glauben aufhören und ihn zu einem Ende bringen, als ob wir wie determiniert, wie festgelegt sind, dass das ganze Schöne, was Gottes Wort verheißt, bei uns gerade nicht läuft. Wir sind davon ausgenommen. Das stimmt nicht. Gott kann aus schwachen Menschen vollmächtige Zeugen machen. Und wenn du dazugehören willst, dann musst du ihm dein Herz öffnen. Dann lass dich doch gebrauchen im Gebet für deine Familie, für die Freunde, für deine Arbeitskollegen. Fasten und Beten ist dann angesagt. Das Rühmen des Blutes Jesu Christi Das Rühmen seines Namens über bestimmten Dingen. Das ist ein Dienst. Es ist ein Dienst. Beten ist ein Dienst. Und das erfordert genauso die Überwindung unseres inneren Schweinehundes, wie andere Dinge, die geistlich sind. Beten ist ein Dienst. Ich möchte zu einem letzten Gebet für heute Abend kommen. Das ist ja zugleich mein Schlusswort. Es ist das Beendigen dieser Beendigung dieser Vertiefungstage. Aber der Heilige Geist bleibt. Jesus bleibt. Das Kreuz ist für dich immer offen. Aber es liegt bitte an deiner Entscheidung. Du musst dein Leben festmachen. Und genauso wie man ein Zelt nur aufstellen kann, wenn man mehrere Flöcke in den Boden steckt. Genauso muss es in deinem Leben mehrere Entscheidungen geben, die alle zu Jesus hinführen. Nicht nur eine. Ich habe versucht, 5 heute aufzuzeigen. Und ich möchte von euch nicht weggehen, bevor wir nicht einen letzten Schritt in Richtung Himmel getan haben. Ich möchte noch einmal mit euch beten. Wem die Bitte um die Erneuerung seines Lebens und seiner Gemeinde ein Anliegen ist, den bitte ich aufzustehen. Jesus, wir sagen uns los von den Worten der Betrübnis und der Gefangenschaft, die nicht von dir stammen. Ich spreche jetzt Sätze und ich lasse immer eine kleine Pause danach, damit ihr sie in eurem Herzen nachvollziehen könnt, derjenige, der es tun möchte. Ich danke dir, Jesus, dass ich wertvoll bin. Und ich liefere dir die Entwertung meines Lebens aus. Den Sarkasmus, die innere Selbstzerfleischung, die Entwertung meiner innersten Seele. Und ich liefere dir meinen kleinen Glauben aus. Diesen Kleinglauben, der mir sagt, dass aus meinem Leben nichts Vernünftiges wird. Dass ich hinter den Verheißungen der Schrift zurückbleiben muss. Und ich liefere dir den Unglauben aus, dass meine Gemeinde nichts taugt. Dass gewisse Brüder und Schwestern nichts taugen. Und dass du mit uns am Ende bist. Ich will diese Gedanken nie wieder hineinlassen in mein Leben. Jesus, bitte nimm sie mir weg. Schaffe du dir eine freie Bahn, Herr, dass dein Heiliger Geist mich erfüllen und reinigen kann. Ich gebe dir heute mein Leben neu. Ich überweise dir mein Leben, wie ich einen Geldbetrag auf ein Konto überweise. Ich möchte von dir gebraucht werden, Jesus. Ich möchte zu dir gehören, Herr Jesus. Ich möchte nah mit deinem Herzen verbunden werden, Herr Jesus. Ich möchte mit deinem Wort verbunden werden. Und mit deinem Geist. Ich möchte ein Gefäß sein, das du mit deiner Liebe füllen kannst. Und deswegen soll von meinem Leben nur noch ein Segen ausgehen und kein Fluch mehr. Ich möchte ein Kanal deines Segens sein.
so segne ich meine Gemeinde. Ich segne die Leiterschaft. Ich segne alle, die mir unsympathisch sind. Ich entscheide mich, sie zu lieben. Und da ich das selber nicht kann, bitte ich dich, Jesus, erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Von meinem Leben soll ein Segen ausgehen. Darum gebe ich dir mein Leben jetzt ganz neu hin. Was du mir sagst, das will ich tun. Ich brauche eine Berufung. Gib mir ein Licht, Jesus. Gib mir eine Erkenntnis, was du mit den vor mir liegenden Jahren tun willst. Ich möchte sie nicht vergeuden. Ich möchte sie nicht für Dinge verwenden, die in deinem Reich nichts gelten. Ich möchte ein Leben der Hingabe führen. Ich sage mich los, Herr Jesus Christus, in deinem Namen von allem Rechtgeist, aller Überheblichkeit. Und ich willige ein in ein demütiges Herz. Jesus, hab Erbarmen über meinem Leben. Hab Erbarmen über unsere Gemeinde. Wir liefern dir die Zukunft dieser Gemeinde, zu der ich gehöre, zu der wir gehören, aus. Es ist deine Zukunft. Wir wollen tun, was du uns zeigst, in kindlichem Gehorsam. Alle Eigenbrötelei, jeder Kampf um das eigene Ich, der sei entmachtet. In Jesu Namen. Herr, wir wollen Diener sein. Ich möchte ein Diener sein. Zum Nutzen anderer. Und ich will niemand sein, der sich nur selbst verwirklicht. Jesus, komm jetzt bitte in mein Leben. Und erneuere es. Wir segnen die Leiterschaft, unsere Pfarrer, Kirchenältesten. Und wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, und fülle du diesen Raum aus zu einem heiligen Tempel, dass alles Unreine verschwinden muss, dass alles Unheilige hier keinen Platz mehr hat. Sende doch deine heiligen Engel. Und wir bitten dich an diesem heutigen Abend gemeinsam, dass du Menschen zu dir ziehst, Herr Jesus. Ziehe du. Gib, dass diese himmlischen Zugkräfte freigesetzt werden, hier in Wittgensdorf und wo immer wir herkommen. Gib uns die Demut, Beziehungen, die zerbrochen sind, in Ordnung zu bringen. Dass überall Heil wird und dein Heiliger Geist uns mit seiner Macht und Autorität überkleiden kann. So wollen wir klein werden, Herr, damit du groß werden kannst in unserer Mitte. Und Herr Jesus, so bitte ich noch einmal für die, die unter uns sind, die noch keine klare Entscheidung getroffen haben, ihr Leben dir anzuvertrauen. Jesus, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen heute Abend sprichst und dass heute Abend der Tag der Entscheidung ist, dir nachzufolgen. Jesus, an dir und deinem Namen hänge ich mein Leben, machen wir uns fest, an dich hängen wir uns. So erfülle unser Herz, wie du das Allerheiligste im Tempel erfüllt hast. Mache uns zu einem Tempel, in dem dein Heiliger Geist wohnt, sodass die Kranken zu uns strömen und Heilung finden. Menschen, die noch unerlöst sind, die Rettung erfahren. Und Menschen, die schon dir nachfolgen, reif werden. Zu Säulen in deinem Reich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nimm doch wieder Platz. Wir werden gleich noch mit den Posaunen ein Stück singen am Schluss. Ich möchte nur jeden einladen, der heute Gottes Stimme gehört hat, die Entscheidung festzumachen. Das kann geschehen, indem du dich vor den Altar einfach stellst, nach Abschluss dieses Abends und ein stilles Gebet sprichst. Es kann aber auch so sein, dass du zu einem Kirchenältesten oder dem Pfarrer oder auch zu einem kommst und sagst, ich muss es nochmal aussprechen. Und wer heute spürt, ich möchte mein Leben überhaupt grundsätzlich Jesus anvertrauen, den bitte ich nach Beendigung einfach hier vorzukommen, dass wir ein kurzes Gebet miteinander sprechen können. Pfarrer Matthias Kaube ist gewiss auch bereit und offen. Wir wollen einfach einladen. Es ist immer die Art, Jesu einzuladen. Und wer Gottes Stimme hört, weiß, die Einladung gilt. Und allen anderen, die jetzt nach Hause müssen, möchte ich sagen, es kommt jetzt darauf an, das festzuhalten. Von mir soll Segen ausgehen, kein Fluch und keine Nörgelei. Das heißt, ich fange an zu segnen. Die Stadt, die Gemeinde, die Kollegen, die Ehe, den Ehepartner. Ich fange an, die Macht Gottes zu erwarten. Und so gehen wir in die Woche. Im Übrigen ist der Segen am Ende einer Veranstaltung genau dafür gedacht. Wenn wir sagen, der Herr segne dich, wenn wir sagen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, das Leuchten des Angesichtes Gottes heißt immer, dass seine Gegenwart in deinem Leben drin ist und dass sein Geist durch dein Herz strömt, durch dein Leben fließt und dass aus dir, von dir was ausgeht, verstehst du? Und damit das greift, sagen wir ja nach dem Segen auch irgendwie Amen, ja? Das heißt, wir nehmen den an. Amen sagt man nur, wenn man was annimmt. Und so möchte ich euch herzlich bitten, in die Woche zu gehen. Aber eins sollt ihr wissen, ich fahre nicht zu Stillstand, ohne das noch gesagt zu haben. Eins sollt ihr wissen. Im Reich Gottes gibt es immer nur konkrete Schritte. Es muss konkret werden. Konkret. Und da ist der nächste Schritt wichtig, den du gehen sollst auf dem Weg der Nachfolge. Es kann sein, dass du ein Seelsorgegespräch aufsuchst, dass Bindungen nochmal gelöst werden, die vielleicht nicht klar sind. Aber das ist eine eigene Verantwortung. Der Herr wartet auf dich. Und nun singen wir noch ein Lied. Irgendeiner hat da was rausgesucht und dann kommen wir zum Ende des Abends.